Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. So sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12. Ich finde wunderbar, kurz zusammengefasst. Es gibt nicht einfach ein sowohl als auch dieses Mischen, Geist der Welt. Den kann man auch empfangen. Dann wird man geprägt davon. In diese Richtung wird man sich immer entscheiden. Oder eben dein Geist, der aus Gott ist. Und aus dem kommt ein Wissen, eine Gewissheit, die Klarheit schafft. Nämlich wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Der Ungläubige ist eben in dem Sinn der Tor, der nicht weiß, was ihm eigentlich geschenkt wird von Gott her, schon in der Schöpfung. Er übersieht die Möglichkeit dieser Gemeinschaft, dieses Vertrautseins. Und Jesus hat am Ende seinen Jüngern im Johannesevangelium 14, 15 das angekündigt. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Beistand ist hier wie ein Rechtsanwalt bei einem Prozess, der uns zum Recht verhilft. Dass er bei euch bleibe in Ewigkeit, nicht nur befristet. Den Geist der Wahrheit, wo es um Wahrheit geht. Wie Pilatus sagt, was ist Wahrheit? Er fand nichts an damit. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus kündigt das an. Er wird bei uns sein, aber noch mehr. Er wird in uns sein. Das ist aber eine Zukunftsaussage. Zuerst muss Jesus uns erlösen, damit diese Mitteilung des Geistes überhaupt möglich ist. Und vom Geist Gottes uns leiten zu lassen, oder wie wir gehört haben, und Herbert, nämlich, dass wir ein Tempel des Geistes Gottes sind. Das ist die Identität, die wir immer bewusst uns erhalten sollen. Weil es ist interessant, diese, wie ich das sagen, Vergesslichkeit der Identität macht uns verloren. Orientierungslos, eben dann wissen wir nicht mehr. Dieses Wissen um diese Identität. Und die Frucht des Geistes, so sagt Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 9, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sind keine Spannungen drinnen, keine Auseinandersetzung im Kampf und Feindschaft. Güte, das ist ein gewisses Wohlwollen. Aber Gerechtigkeit, es ist alles richtig. Und Wahrheit, es ist alles wahrhaftig. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Die Finsternis bringt etwas, was nicht fruchtbar ist. Letztlich ein Schaden eher. Oder Galater 5,22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Langmut, Freundlichkeit, Güte. Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es sind eine Summe von vielen Eigenschaften, aber es ist eine Frucht. Es sind nicht Früchte. Alles das hat immer einen Zusammenhang. Es geht nicht ohne der Liebe, ohne der Freude, ohne dem Frieden, dass jemand treu ist, dass jemand sanftmütig ist. Alles führt zusammen und ergänzt einander. Das ist das Wunderbare dieser Frucht des Geistes. Oder Kolosser Kapitel 3, 12. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also erstaunlich, dieses einander vergeben soll so sein, dass wir nicht ständig über den anderen klagen, was er uns für Schwierigkeiten macht. Nein, wenn wir vergeben, dann brauchen wir von nicht mehr klagen darüber. Geht das weg? Aber da möchte ich jetzt als Hintergrund sagen, dass alles tun wir nicht aus unserem geschöpflichen, fleischlichen Wollen und Können, sondern wir tun es in der Kraft Gottes, im Geist Gottes. Der Geist durch uns, er soll zum Wirken kommen. Und so sagt der Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 1, gibt es bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also es geht hier nicht um Selbstbestätigung in einer Selbstsucht, nicht um Ehrgeiz, um Ansehen, sondern wir wollen sozusagen förderlich sein für jemand anderen. Und das ist, wie wir es auch in Jesus auch vorgezeigt bekommen. Und so können wir heute fortsetzen im Römerbrief ab Vers 1. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu ertragen und nicht Gefallen an uns selber zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten, zur Erbauung. Ja, auch wieder, es geht nicht darum, dass wir uns als Starke darstellen und gleichsam dem anderen sagen, ja, du bist noch schwach. Nein, wir tragen dann. So wie eben eine Mutter ein kleines Kind, das nicht mehr weitergehen will, dann nimmt und einfach trägt. Oder ein Hirte, ein verletztes Schaf, trägt. Denn auch Christus hat nicht an sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben. Übrigens, Jesus nicht gefallen an sich selbst, er hat gefallen an dem Willen des Vaters. Den Auftrag auszuführen, den er bekommen hat vom Vater, und das war manchmal kein einfacher Auftrag. Er wusste, wenn er jetzt nach Jerusalem geht, er wird ausgeliefert werden. Er wird verurteilt werden, zu Tod verurteilt. Er wird hingerichtet werden, getötet. Aber am dritten Tag werde ich auferstehen, sagt er dann dem Jüngern. Aber die Jünger konnten mit dem gar nichts anfangen. Aber sie haben auch nicht weiter fragen traut. Also so haben wir auch den Trost der Schrift. Und das sollten wir sehen. Die Schrift ist uns zum Trost gegeben. Wenn wir eben Trost brauchen, ist gut, wenn wir wieder anfangen, Schrift zu lesen. Da heißt es dann weiter, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Es geht darum, dass wir auch bei Bedrängnissen Hoffnung fassen. Wir sind nie hoffnungslose Menschen. Wir sind auch kein hoffnungsloser Fall. Das ist das Wunderbare. Wir sind Hoffnungsträger. Auch der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, einander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Es ist zur Ehre Gottes, dieses einander annehmen. Aber, und das ist jetzt das Wunderbare, dass wir in der Schrift Trost finden dürfen. Aber es ist ein Ausharren oft notwendig, eben, und dennoch haben wir dann in der Schrift Trost. Das ist also ein Vorgang, wo wir merken, wir können, so wie Jesus, auch in unserem Leben uns verhalten. Und wenn wir diese ganze Aussage jetzt im Einzelnen ein bisschen durchgehen, wie die erste Aussage, nämlich den Schwachen gegenüber, dass wir sie tragen, die Gebrechen der Schwachen tragen. Das heißt, wir ermutigen, wir zeigen auf, wie es weitergeht, dass der Schwache nicht resigniert und nicht aufgibt. Galater Kapitel 6, 1 sagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, da ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Eine sehr heikle Situation. Wir sollen auch dem Menschen, der eben in Übertretung gekommen ist, also nicht nach dem Willen Gottes lebt. Natürlich die erste Reaktion ist, da müssen wir jetzt tadeln, da müssen wir sofort jetzt dem Recht weisen und so weiter. Sondern wie sollen wir ihm helfen? Abholen und ermutigen, weiterzugehen. Und ich finde, das ist so schön, wenn jemand einen Fehler gemacht hat und dann erlebt, dass jemand anderer ihn dabei abholt, ohne viel Vorwürfe jetzt zu machen, sondern weiterzuhelfen, weiterzuführen. 1. Korinther 9, 22. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, sagt Paulus, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Denn Paulus ging es darum, dass wenigstens etliche so zum Glauben kommen durch das Evangelium, dass sie gerettet werden. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. So also den Schwachen gewinnen. Und eben Philipper 2,4, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Aber jetzt, das des Anderen schauen, ist jetzt im wohlwollenden Sinn. Ich schaue auf dich. Das ist nicht ein tadelndes Schauen, sondern zum Guten schauen. Gell? Oder 1. Korinther 10, 24. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Nächste Aussage von diesem Römerbrief ist auch, zum Guten, zur Erbauung sollen wir anderen gefallen. In Römer 14, 19 steht schon, so lasst uns nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Oder 1. Korinther 9, 19. Denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denn denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obgleich ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gemäß unterworfen. Er hat nicht mehr das Gesetz des alten Bundes, aber das Gesetz Christi. Er ist Christus gemäß unterworfen unter diesem Gehorsam. Und denen jetzt das zu werden, was der andere ist, heißt jetzt nicht, dass wir uns innerlich sozusagen gleich machen, sondern wir sind solche, die diesen Menschen annehmen in seiner Situation, wo wir wissen, das ist eigentlich gar nicht mehr richtig und nicht gut. Aber wir holen ihn ab, um ihn weiterzuführen. Und das ist jetzt das Wunderbare, dieses Abholen. Da überfordern wir den anderen nicht. Wir tadeln ihn nicht, sondern wir sind eine ergänzende Hilfe zum Weiterführen. Und das ist das Wunderbare. Ja, das soll also so sein, Christus gemäß. Und das nächste Große ist, dass Christus selber hat auch nicht zu seinem Gefallen gelebt, an sich selber Gefallen gesucht. Im Matthäus-Evangelium 20, 28 lesen wir gleich, wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er ist also der Hilfebringende. Oder 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 14. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, nämlich bei den Ungläubigen. Bei euch aber verherrlicht. Also, wie auch Christus geschmäht wurde, so nehmen wir das auch in Kauf, dass wir auch nicht verstanden werden in unserem Glauben, dass wir deswegen auch geschmäht und abgelehnt werden. Aber da steht kein Selbstmitleid darüber. Oder Psalm 39, 10. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und die Schmähungen derer, die mich schmähen, sind auf mich gefallen. Jesus hat einen Eifer für das Haus Gottes, das, wo diese Versammlung, die Gemeinschaft ist. Darum hat er den Tempel auch gereinigt. Aber dieser Eifer für die Gemeinde soll für uns auch so sein, eben, dass sie gereinigt und zubereitet wird. Und so nehmen wir auch diese Schmähung oder diese Mühe dann an. Und interessant ist, wie wir gehört haben, dass wir durch Ausharren den Trost der Heiligen Schrift haben. Das ist eine gewaltige Aussage, der Trost der Schrift. Und so hören wir, und zwar Römer Kapitel 4, Vers 23. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Also wir sehen beim Beispiel des Abraham, Abraham glaubte, wo es menschlich gesehen keine Grundlage ist zu glauben. Aber er glaubte dennoch, Gott hat es so verheißen, so wird er es tun. Und sogar zum Beispiel den Isaak soll er opfern. Gott hat es dann verhindert, dass er es nicht tun musste. Aber es wurde etwas geprüft. Hält er fest an dem, was Gott gegeben hat? Und Abraham glaubte, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Also selbst wenn er den Isaak opfern würde, wird müssen, dass er stirbt, vertraut er, dass Gott ihn auferwecken wird. Und darum sagt er zu seiner Begleitung, wir werden wiederkommen. Das ist der Glaube. Oder 1. Korinther Kapitel 10, Vers 11, wo Israel sich verfehlt hat in vieler Hinsicht. Das ist auch eine Lehre für uns. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, die wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Wir sind ja in diesem Endzeitsituation. Und für uns aufgeschrieben zur Warnung, auch hier wieder. Manche beobachten mit einer Genugtuung die Fehler der anderen. Und innerlich zu sagen, ich bin besser. Mach's nicht so. Nein, ich soll aus den Fehlern, die ich da sehe, jetzt sofort sagen, was kann ich daraus lernen, dass ich nicht daran scheitere. Wie würde ich jetzt in der Situation, wo Israel war, mich verhalten, dass ich nicht gescheitert werde? Oder 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 14. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es ist erstaunlich. Also die Schrift ist nicht nur uns gegeben, damit wir ein Wissen haben. Es ist gegeben zur Belehrung, dass wir die rechte Lehre hören, aber auch, dass wir überführt werden, was bei uns nicht in Ordnung ist. Eben zur Rechtweisung, eine Weisung bekommen, wie es richtig geht. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit, wo wir herangeführt werden zur Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu dem guten Werk völlig ausgerüstet. Schaut, das ist eigentlich der Grund der Schriftlesung. Dass wir zubereitet werden, um völlig ausgerüstet zu werden für das Werk, was Gott hier vorhat. Und 2. Thessalonicher, Kapitel 2, 16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Also Gott stärkt uns in jedem Wort und dann auch im Tun, im Werk. Eben weil eben diese Nähe Gottes uns gegeben ist, weil wir in seinem Wort sind. Die nächste Charakteristik vom Römerbrief war auch, dass wir eines Sinnens sein sollen, wie Christus auch war, dass wir also Christus gemäß in allem werden. Und Klagelied 3,26, gut ist, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Merkt ihr? Wenn wir in einer Situation sind, wo wir Rettung bräuchten, nicht gleich reden, sondern schweigen. und Hoffnung haben. Oder 2. Korinther 1,3: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott des Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also erstaunlich. Wir kommen in Bedrängnisse. Wir finden bei Gott Trost. Und mit diesem Trost wollen wir jetzt auch andere trösten, wenn sie auch in Bedrängnis sind. Merkt ihr, da sind wir jetzt bei der Bedrängnis nicht voll Unmut, voll Seufzen und Klagen, sondern in der Bedrängnis wird Gott mir noch einen Trost senden. Und seien wir aufmerksam auf diesen Trost. Er wird dich trösten. Versteht, nicht einfach nur beten, dass ich herauskomme, dass mir das alles erspart bleibe, sondern Herr, ich harre auf dich. Und ich will empfänglich sein auch für den Trost, den du mir geben wirst. Und so werden wir einander eine Hilfe. Oder 1. Korinther Kapitel 1, 10. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Gesinnung, Überzeugung. Und wir sollen über das, wo wir überzeugt sind, Gemeinschaft pflegen, indem wir austauschen und diese Überzeugung, Mitteilung, das führt nicht zur Diskussion, auch nicht zum Streit, sondern zur gegenseitigen Auferbauung. Diese Überzeugung. Aber wir bringen diese Überzeugung auch in einer Art der Selbstbescheidenheit dabei und wie es heißt, und den Respekt vor den anderen. Oder Philipper Kapitel 4, 2. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche eines Sinnes zu seinem Herrn. Das war jetzt in dieser Gemeinde, dass zwei Frauen sich gegenseitig halt irgendwie gerieben haben. Und das darf nicht so weitergehen. Da ist Ermahnung die Rede, eines Sinnes zu sein. Das Gemeinsame auch suchen und dort, wo wir verschiedener Meinung sind, einmal ruhen lassen und nicht das zum Mittelpunkt machen. Der nächste Akzent vom Römerbrief ist im Vers 6, dass wir einmütig mit einem Mund Gott loben. Es ist erstaunlich, Petrus und Johannes gehen in den Tempel, es ist da der Gelähmte und Petrus greift ihn und sagt, im Namen Jesu steh auf, geh und er wird geheilt. Also in diesem Gelähmten wird ein Glaube erweckt an Jesus Christus, dass er ihn rettet und herstellt und wieder heilt. Und was war die Reaktion aber der Führungsschicht? Den Namen Jesu dürft ihr nicht mehr erwähnen. Alles andere könnt ihr machen. Was tut aber die Gemeinde, Apostelgeschichte 4, 24, als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Und sie haben dann ihre Not gebracht vor Gott. Sie haben einmütig gebetet. Steht auch da, ist oft die Gefahr, dass dann darüber diskutiert wird, wie hätten sie es anders machen sollen. Nein, sie beten einmütig zu Gott. Oder Epheser Brief Kapitel 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat in jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wer uns in ihm erwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und makellos vor ihm sein in Liebe. Das ist jetzt dieses einmütige Gebet, dieses Wissen um dieses Große, was hier Gott an uns vollziehen wird und tun wird, die Erwählung. Und so ist auch die letzte Aussage in Vers 7, nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Und so sagt der Römerbrief Kapitel 14, 1, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Also es geht nicht darum, dass wir Gewissensfragen zum Mittelpunkt machen, sondern zunächst einmal annehmen. Oder Matthäus 11, 28 kommt, Jesus selber zeigt uns das, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das heißt, wieder aufrichten, dass ihr Hoffnung habt und Zuversicht. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also wir lernen von Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist die Ruhe, das ist der innere Frieden in unseren Herzen. Und das ist wichtig, der Friede soll immer in uns aufrecht gehalten bleiben. Darum auch dieses Friede sei mit euch. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn wir so das auf uns nehmen, wie Jesus, dann haben wir auch dieses sanfte Joch gefunden. Das ist dann nicht etwas, was uns überfordert. Es gelingt, es geht. Oder Johannes Evangelium 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und er sagt, das Erkennen, dass ihr meine Jünger seid, die ungläubige Welt wird erkennen, dass ihr Jünger Jesus seid, weil ihr Liebe untereinander habt. Also die Ungläubigen schauen sehr genau, wie gehen die untereinander um. Wie schaut es da aus? Oder Johannes Kapitel 15, 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Es ist Jesus immer schon der, der zuvor uns geliebt hat und wo wir jetzt einander lieben. Und so dürfen wir jetzt auch im Pfingstfest zusammenfassend nochmals die Auswirkung vom Geist Gottes, dieses ganze Thema sehen im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 20. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich von meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Jesus offenbart sich. Wir erleben jetzt seine Gegenwart, seinen Geist. Und Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Dieses ständige Wohnen Gottes in uns. Das Wohnen des Geistes Gottes in uns ist das große, wunderbare und das, was uns diese Stabilität gibt, dieses in Christus sein, in Frieden haben, in dieser Gerechtigkeit Gottes sein und fähig zu werden, anderen eine Ermutigung zu werden. Amen.